Er klang nicht gut. Vielleicht musste ich mir nicht nur um Christina Sorgen machen, sondern auch um ihren Vater. »Ich komme mit der Lokalbahner«, sagte ich. »Kannst du zum Bahnhof kommen?« Seine Antwort kam von ganz weit weg. »Ja, Bahnhof. Alles klar.« Die Bahn fuhr umso langsamer, je näher sie Södertälje kam. Zumindest erschien es mir so. Ich stand längst an der Tür und spähte durch das kalte Fenster hinaus. Manches kam mir bekannt vor, vieles auch nicht. Es war alles so lange her. Ich war diese Strecke oft gefahren, damals, als Inga und ich hier gewohnt hatten. Endlich. Der Zug rollte in den Bahnhof ein. Ich war der Erste, der ausstieg, und befremdet, als ich mich umsah. Dass sich so viel verändert hatte, hatte ich nicht erwartet. Ich sah hinüber auf die gegenüberliegende Talseite, von der man nichts mehr sah außer Straßenlaternen. Dort drüben irgendwo war es gewesen, unser Haus. So hatten wir es genannt, obwohl wir nur die kleine Dachwohnung darin gehabt hatten. Drei Zimmer, Küche und Bad. Ich versuchte nicht daran zu denken, dass Inga nach ihrer Heirat nur noch ein einziges Mal dorthin zurückgekommen war. Der graue Volvo stand eigenartig still am Straßenrand, unweit des Stationshäuschens. Hans Olof sah kaum auf, als ich einstieg. Er saß hinter dem Steuer und hatte etwas in der Hand, etwas aus Stoff. Ein Stirnband, erkannte ich. Zwei stilisierte Elche waren darauf gestickt. »Christinas?«, fragte ich. Hans Olof nickte. »Lag in der Telefonzelle.« »Und Christina?« Er rang mit den Tränen. »Weg. Nicht da. Ich bin zu spät gekommen.« Er musterte mich mit einem Blick, den ich nicht deuten konnte. »Ich bin die Straßen dort abgelaufen«, sagte er. »Habe Leute gefragt, an Türen geklingelt.« Er zögerte. »Ich habe etwas gefunden, das du dir ansehen solltest.« Er ließ den Motor an. »Es ist nicht weit.« Es ging nach Westergaard. Wir kamen an einen kleinen Park, eigentlich eher ein freies Stück Wiese. Es gab eine verlassene Bushaltestelle, die nur aus einem Schild bestand, und eine Telefonzelle. »Hier war es«, erklärte Hans Olof grimmig. »Ecke Höglofswägen.« Er fuhr daran vorbei und noch ein kurzes Stück den Hügel hinauf, bis zu einer schmalen Straße namens Applegrend. Dort hielt er am Straßenrand, schaltete Motor und Scheinwerfer aus und deutete auf ein Haus auf der Straßenseite gegenüber. Es war von einer wenigstens 2 Meter hohen Mauer umgeben. Für schwedische Verhältnisse also eine Festung. »Geh mal hin und lies die Klingelschilder«, meinte Hans Olof. Die Klingelschilder waren von hinten beleuchtet und deutlich beschriftet. 3 Stück. 3 ausländische Namen. Einer davon lautete Reto Hungerbühl. Hans Olof schien das Lenkrad mit bloßen Händen zerbrechen zu wollen. Seine Fingerknöchel schimmerten wächsern. »Sie ist da drin, nicht wahr?« Ich knurrte unwillig. »Unsinn. Selbst wenn er etwas mit der Sache zu tun hat, ist er höchstens einer der Drahtzieher. Aber er versteckt doch nicht ein entführtes Mädchen bei sich zu Hause.« »Und wieso nicht?« schnappte Hans Olof zurück. Ich musterte ihn verdutzt. Er hatte recht. Ja. Eigentlich war ich auch nur deshalb so zögerlich, weil ich mich beschissen fühlte. Ich hatte den ganzen Tag nichts gegessen, war so müde, dass es wehtat und mein Schädel pochte. »Du hast recht«, stimmte ich zu. »Zumindest nachsehen müsste man.« Hans Olof blickte starr geradeaus. »Wenn du es nicht tust, mache ich es selber.« Ich versuchte, mir meinen übergewichtigen Schwager vorzustellen, wie er die Mauer erklomm. »Du, wie willst du das denn machen?« Er beugte sich zu mir herüber, riss das Handschuhfach auf und holte einen in graues Tuch gewickelten Gegenstand heraus. Er hielt ihn mir hin. »Damit, zum Beispiel.« Es war eine Pistole. Ich schluckte. »Hans Olof«, flüsterte ich, »mach keinen Scheiß. Ich werde mir nicht nachsagen lassen, dass ich nicht alles getan hätte, um Christina freizubekommen. Auch von dir nicht.« »Mann«, er hielt die Waffe immer noch etwas unschlüssig in der Hand und aus einem Impuls heraus nahm ich sie an mich. »Woher hast du die um alles in der Welt?« »Gekauft. Man kann in Schweden Schusswaffen nicht einfach kaufen.« Er sank in seinem Sitz zusammen. »Ich war am Hafen, in einer dieser grauenhaften Bars dort. Ich habe herumgefragt. Wahrscheinlich habe ich mich wie ein Idiot benommen und viel zu viel bezahlt, aber das ist mir egal. Ich meine, was sind schon 40.000 Kronen?« Ich drehte die Pistole hin und her. »Funktioniert sie?« »Ich glaube schon. Ich war draußen im Wald in einem alten Steinbruch.« Er blickte die Waffe an und dann mich. »Nimm du sie. Du hast recht, ich bin für solche Sachen nicht gemacht. Ich kann das nicht. Ich kann meine Tochter nicht mit einer Waffe in der Hand verteidigen. Wenn du es nicht tust, dann weiß ich nicht weiter.« Ich schaffte es, das Magazin herauszuziehen. Es waren noch 17 Patronen darin. Ich schob die Waffe in die Innentasche der Jacke, wo sie schwer am Stoff zog. Auf einmal begriff ich, wozu es Halfter gab. »Also gut«, sagte ich. »Ich gehe rein und sehe nach. Aber nicht jetzt, erst heute Nacht. Wenn ich etwas aß, ein Aspirin einwarf und ein paar Stunden Schlaf bekam, würde ich vielleicht zu einer solchen Aktion imstande sein. Im Augenblick war ich es mit Sicherheit nicht.«